Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich total auf den besonderen Predigtpart, weil ich darf eigentlich nur teasern oder vorbereitend ein bisschen eine Einführung geben auf das, was Christoph dann nochmal irgendwie deutlicher aufzeigen wird. Und ich freue mich total drauf. Christoph und ich haben schon lange dran gesessen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr große Gnade, dass Christoph und ich, die wir doch einen Herzschlag für etwas ganz Unterschiedliches haben, zusammengekommen sind, weil Christoph weiß noch gar nicht, was ich sagen möchte. Und zwar gestern haben unsere beiden Lieblingsfußballmannschaften gegeneinander gespielt und es ist unentschieden ausgegangen. Also somit hat Gott uns gar nicht mal die Möglichkeit gegeben, den einen oder den anderen irgendwie zu dissen heute Morgen, aber irgendwie freue ich mich auch darüber, auch wenn, dann haben wir uns die Punkte geteilt. Das sind Bremen und Hertha, falls ihr das nicht genau wisst. Ich würde gerne am Anfang beten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für diesen Morgen und ich danke dir für das, wie wir schon hineingenommen sind, so in den Gottesdienst, dass es ein Dienst ist an dich, dass wir dich loben können mit all den Dingen, die wir haben, dir hingeben können und sagen können, hier mit dem Kleinen wollen wir zu dir kommen und wollen wir dich ehren, Herr, weil du es würdig bist, Jesus, und ich danke dir dafür. Aber ich danke dir, dass es dabei nicht bleibt, sondern dass du ein Gott bist, der sein Herz ausschüttet und dass du uns beschenken möchtest, und dazu lade ich dich ein heute Morgen. Ich danke dir, dass du das tun möchtest und ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu öffnen für das, was du sagen möchtest, Herr, im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich hatte ja schon eben gesagt, wir, Christoph und ich, haben uns lange, lange hingesetzt. Ich glaube, ich weiß nicht, ein Vierteljahr oder vielleicht ein halbes Jahr schon. Okay, ein halbes Jahr haben wir uns hingesetzt. Nicht explizit diese Predigt vorbereitet, aber über ein bestimmtes Thema gesprochen, immer und immer wieder uns hingesetzt und gebetet und darüber geredet. Und wir haben gemerkt, hey, da brennt unser Herz total. Ja? Und das ist so ein gemeinsames Thema, was wir teilen, und wir wollen das gerne heute Morgen euch, und das soll nicht nur bei heute Morgen bleiben, aber euch als Gemeinde einfach mitgeben, weil ich glaube, dass es wichtig ist für jeden Einzelnen. Und ihr hattet schon mitgekriegt, dass es um irgendwie so im weitesten Sinne um Berufung geht. Und wir haben eine Person in der Bibel gefunden, die uns ja beide gleichermaßen so begeistern. Wir haben gemerkt, das ist eine Person, die vieles im Leben irgendwie richtig gemacht hat, die vieles nachgegangen ist. Gott ist der Person begegnet und hat ein klares Ziel irgendwie gegeben und einen klaren Weg, und diese Person ist dem nachgegangen. Ich merke auch, dass diese Person nicht perfekt ist oder war und dass sie viele Fehler gemacht hat, und da lässt mich da mein Leben, schaue ich dann an und denke so, auch ich bin nicht perfekt, aber das, was ich machen möchte, ich will mit Gott auf dem Weg sein, weil ich glaube, das ist schon mehr als genug. Und das ist schon mal mein Zuspruch an euch, ihr müsst gar nicht perfekt sein, wenn es auch darum geht, eine Berufung, Ziel in eurem Leben zu finden, dann ist schon alleine, dass du mit Gott unterwegs bist, das Allerbeste. Und ich möchte gerne, und das wird Christoph nachher ein bisschen verfeinern und aufzeigen, an vier Punkten werden wir sehen, wie wichtig es ist, wenn man so ein Ziel im Leben hat oder irgendwie einen Weg geht, dass auch Mose diesen gegangen ist. Und ich möchte, wie gesagt, nur am Anfang ganz kurz eine kleine Einführung geben. Und zwar befinden wir uns so am Anfang der Bibel. Ja? In den ersten 5 Büchern Mose lesen wir sehr, sehr viel von Moses, diesem Charakter, diese Person, die Bibel zeigt ihn auf als einen Propheten, als Führer, als Leiter, der ein gesamtes Volk durch natürlich Gott, durch die Hilfe von Gott einfach aus der Sklaverei herausführen kann. Und Mose selbst ist kein perfekter Mann, hatte ich anfänglich schon gesagt. Aber das, was ihn ausmacht, das, was ihn inspiriert hat, waren immer wieder Begegnungen mit Gott, die er brauchte. Und eine ganz berühmte Begegnung mit Gott ist in Exodus im 2. Mose 19, wo er auf diesen berühmten Berg geht und den brennenden Dornbusch sieht. Eine Begegnung mit Gott hat, von dem er einfach irgendwie davon zerrt und weiß, okay, das inspiriert mich. Im Wort inspirieren ist ja auch Spirit, ist der Geist. Und er hat immer wieder Begegnungen mit Gott. Und ich glaube, das ist so eines der wichtigsten Dinge, die Moses erleben musste. Und er empfängt zwar dann in dieser Begegnung mit Gott zwar Gesetze, wir tun das immer ab, die 10 Gebote, er hat dann diese beiden Tafeln in der Hand. Und natürlich kriegt er ganz, ganz viele Gesetze neben diesen Geboten für das soziale Zusammenleben. Aber es ist so, so viel mehr, sondern da geht es gar nicht so sehr um Gesetze, sondern es geht einfach um diese Begegnung. Wie kann man miteinander, mit der Hilfe von Gott zusammenleben und den gemeinsamen Weg gehen? Eine andere Sache, die Moses erlebt hat, war, dass er, ja irgendwie sehr, sehr viel aushalten musste. Ich weiß gar nicht, wie es euch geht, aber wenn man beispielsweise unterwegs ist und ich bin jetzt irgendwie im Bereich Sport und im Laufen unterwegs, das weiß meine Gemeinde, und wenn man so trainiert, dann kommt man immer schnell an die Grenzen. Und dann muss man irgendwie mehr und mehr trainieren, um zu wachsen, um, ja, also da wachsen nicht die Füße oder die Beine, aber die Muskulatur wächst, ja. Und man kann dann weiter und weiter laufen. Auch Moses hatte schwierige Begegnungen, und zwar Mose und Aaron zusammen, die vor dem Pharao sich beweisen mussten. Und der Pharao natürlich nicht sagt, ja, ihr könnt hier die paar hunderttausend Sklaven nehmen und abdüsen, das kann, sondern was er machen musste, war einfach sich beweisen mit der Hilfe, mit der Kraft Gottes. Und sie sind immer wieder an ihre Grenzen gekommen. Sie waren überfordert. Der Pharao hatte ein verstocktes Herz und hat gesagt, nein, ihr werdet nicht ausziehen. Ich werde es euch nicht leicht machen. Und auch beim Auszug selbst, als es dann so geschah und der Pharao sich beugen musste und sagen musste, euer Gott ist einfach nur mal stärker als ich, dann war das so, dass auch das Volk Israel verfolgt wurde. Und jetzt stell dir vor, du kriegst einen Auftrag von Gott, das Volk Israel herauszuholen aus der Sklaverei, aus Ägypten, ziehst dann los in die Wüste, hast noch nicht so Ahnung wohin, also so grob schon, und dann wirst du auch noch verfolgt. Und dann hast du ein Riesenmeer vor dir und das ägyptische Heer hinter dir. Du bist eingekesselt und weißt nicht weiter. Und durch diese Begegnung, die Moses immer wieder hatte und diese beständigen Erleben der Wunder Gottes, wuchs sein Glauben. Das heißt, da ist Wachstum passiert, da ist was in seinem Herzen passiert. Ein anderer Punkt, den betrifft Mose so, ich sag mal marginal, aber auf jeden Fall trotzdem im Kern, ist, dass Mose dann an einer Stelle, als sie ausgezogen sind, sie haben ja diese Schilfmeerwunder erlebt und dann sind sie in diese Wüste gegangen und dann war es so, dass sie dann vor dem verheißenen Land standen, nach einer ziemlich langen Weile, in dem sie unterwegs waren. Und Mose steht dann da und sendet Kundschafter aus in dieses neue Land. 12 Stück, und 10 Leute kommen zurück und sagen, boah, das sind Riesen, die sind viel größer, haben krasse Waffen und wir müssten gegen die kämpfen, das schaffen wir nicht. Und dann gibt es 2 Kundschafter, die so einen ganz anderen Fokus auf diese Schau zeigen. Ja? Sie sind in das verheißene Land gegangen und haben was ganz anderes gesehen. Natürlich haben sie auch die Riesen gesehen, aber die haben gesagt, Mensch, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließen. Das ist ein Land, das ist das verheißene Land, das ist wundervoll, das hat uns Gott geschenkt. Ich glaube, wir sollten da hingehen. Und die anderen 10 in der Quantität ja viel lauter und viel mehr haben gesagt, nein, nein, da sollten wir nicht rein. Das ist viel zu gefährlich. Und diese anderen beiden hatten ganz anderen Fokus. Und ich glaube, das war auch hilfreich für Mose, der sie auch entsandt hat, auch zu wissen, okay, da gibt es einen ganz anderen Blick, einen ganz anderen Fokus auf die Sachen. Und der letzte Part, den möchte ich euch gerne vorlesen, weil er mich irgendwie immer und immer wieder begeistert, ist eine Begegnung, die Mose hat. Mose brauchte nämlich jemanden an seiner Seite. Er konnte das nicht allein machen. So wie wir uns die Predigt heute Morgen teilen, brauchte Mose einen Gleichgesinnten. Einen neben Gott auch einen Menschen, der ihm irgendwie hilft. Und es gibt eine Begegnung in 2. Mose 4, ab Vers 14. Da ist es so, dass Gott Mose ganz klar den Auftrag gibt, ich möchte dich senden, ich möchte, dass du das Volk Israel rausholst aus der Gefangenschaft und hineinführst in die Freiheit. Und Moses Antwort ist, nö. Oder nein, ja. Und er sagt, nein, ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht gut sprechen, so. Ich kann mit dir reden, Gott, aber ich kann nicht gut sprechen. Und dann ganz bestimmt nicht vor dem Pharao und vor so vielen Menschen. Und Gottes Reaktion überrascht mich so ein bisschen und hat mich erstmal anfänglich abgeschreckt, aber inzwischen verstehe ich das. Da heißt es, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose und er sprach, ist nicht dein Bruder Aaron da, der Levit? Ich weiß, dass er reden kann. Das heißt, Moses sagt, nö, ich kann das nicht so gut. Und Gott sagt, hä, das stimmt gar nicht. Das ist eine Lüge. Ich habe dir diese Gaben und Fähigkeiten gegeben. Aber gut, du möchtest nicht. Aber hey, ist nicht der Aaron da, der dir helfen kann? Kann er dir nicht helfen, dein Bruder Aaron, der Levit? Ich weiß, dass er reden kann und ich weiß, und siehe, er geht auch schon aus dir entgegen. Und wenn er dich sieht, wird er sich freuen in seinem Herzen. Und dann sollst du zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und ich will euch unterweisen, was ihr tun sollt. Das heißt, Gott gibt dann Mose, der dann irgendwie an seine eigenen Grenzen kommt, diese nicht überschreiten kann, noch einen Wegbegleiter und sagt, okay, wenn du das nicht machen kannst, ich gebe dir die Worte, gib du ihm weiter und er wird für dich sprechen können. Und das sind so vier Punkte, die gleich nochmal ein bisschen deutlicher aufgezeigt werden, also nicht wundern, die Mose erleben durfte. Und ich bin schon ganz gespannt und freue mich total auf das, was Christoph sagen möchte. Und wenn ihr diese Predigt so in Erinnerung behaltet, dann natürlich nicht einfach nur, dass es ein bisschen nach Rauch roch, weil es aus der Küche ein bisschen was ist, sondern von dem Guten, was Christoph euch jetzt mitgeben wird. Und ich freue mich total drauf. Komm doch gerne nach vorne.
Ja, ich muss euch etwas gestehen. Alex hatte schon erwähnt, vor über einem halben Jahr hatten wir die Idee für diese Predigt und wir waren so richtig begeistert. Wir haben uns gegenseitig, glaube ich, auch so ein bisschen hochgepusht, weil das so einen Spaß gemacht hat, sich darüber auszutauschen. Und wir waren so richtig Feuer und Flamme und konnten es überhaupt nicht abwarten, endlich loszulegen. Und dann kamen erste Zweifel auf. Wer bin ich denn, dass ich über Berufung reden kann? Was habe ich denn schon erreicht in meinem Leben? Um euch zu demonstrieren, wie geeignet ich dafür bin, habe ich eine Liste vorbereitet, die Alex mir jetzt mal reicht. Das sind meine Erfolge, meine persönlichen der letzten 6 Monate. Ich habe fleißig gearbeitet. Das ist natürlich gelogen. So eine Liste gibt es nicht. Mittlerweile ist es so, es gibt Tage, da denke ich immer noch, du hättest schon deutlich mehr erreichen können. Doch es gibt auch die Tage, da wähne ich mich auf einem guten Weg. Doch ich glaube, das ist gar nicht das Entscheidende. Viel entscheidender ist, ich bin auf einen Schatz gestoßen und das tut meinem Leben richtig gut. Und im Gespräch mit einigen von euch habe ich festgestellt, dass es nicht nur etwas, was mir gut tut, sondern was auch für euch total kostbar und wertvoll sein kann. Und deswegen bin ich dankbar, über ein Thema zu sprechen, was mir so richtig am Herzen liegt. Nämlich darüber, wie wichtig das ist, seiner Berufung nachzugehen und im besten Fall sie zu finden. Und deshalb möchte ich euch um einen kleinen Gefallen bitten. Auch wenn es keine Erfolgsliste gibt, lass dich auf diese Entdeckungsreise ein. Kennst du Menschen, die gerne etwas verändern würden in ihrem Leben? Regelmäßig in der Bibel lesen zum Beispiel. Oder abnehmen, Sport machen. Mir fallen da sofort ein paar Kandidaten ein. Und diese Menschen wissen, diese Veränderung würde ihnen richtig gut tun. Und manche fangen sogar an. Aber irgendwie passiert nicht wirklich was. Höchstens mal kurzfristig. Dabei ist das doch gar nicht so schwer, oder? Nike hat uns doch verraten, wie es funktioniert. Just do it. Mach es einfach. Also wenn ich Sport machen will, warum tue ich es nicht einfach? Je mehr ich über diese Frage nachdenke, desto mehr stelle ich fest, Moment mal, ich bin ja genauso. Wie oft war ich schon von einer Idee begeistert, war motiviert, die Welt zu verändern. Und was ist am Ende passiert? Nichts als heiße Luft. Und vielleicht findest du dich sogar selber ein Stück weit hierin wieder. Das kann ein ziemlich frustrierendes Gefühl sein. Und dann kam mir so der Gedanke, wäre es nicht genial, wenn es eine schnelle Lösung für dieses Problem gibt? Zum Beispiel einen smarten Gürtel, der uns das Sportmachen abnimmt. Ein Chip und wir können die Bibel auswendig. Oder eine Pille, mit der wir unser Wunschgewicht erreichen. Da muss ich euch enttäuschen, ich habe keines solcher Heilmittel. Doch ich bin auf etwas anderes gestoßen. Nicht ganz so bequem und dennoch genial. Und dafür möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin ein Stück Kohle und ich habe so mit anderen Kohlen zu tun und festgestellt, manche Kohlen, die haben es richtig gut. Die sind mit anderen zusammen, die glühen und im besten Fall bilden sie sogar ein Feuer. Das würde ich auch gerne, aber ich habe ein Problem. Ich glühe nicht und ich kann mich auch nicht selber entzünden. Was kann ich tun? Ziele sollen helfen im Leben. Habe ich überlegt, was kann ich machen? Laufen, das kann fast jeder. Ich setze mir ein großes Ziel, ich laufe Marathon. Ich fange an mit den Vorbereitungen und es läuft ziemlich gut. Ich bin selbstbewusst, motiviert, der Tag der Wahrheit kann kommen. Ich laufe und es macht Spaß, bis auf die letzten 10 Kilometer und ich komme tatsächlich im Ziel an. Die Geschichte sollte eigentlich so weitergehen. Angestachelt von dieser positiven Erfahrung setze ich mir ein neues Ziel. Aber dafür müsste ich mich anstrengen und da habe ich keine Lust zu. Also lasse ich es bleiben. Jahre ziehen ins Land. 2019 bekommt das Projekt Marathon nochmal eine zweite Chance. Und ich denke mir, wenn ich diesem großen Ziel Motivation beimische, dann müsste es doch funktionieren. Da mich das Laufen selber nicht ganz so motiviert, suche ich mir Hilfe. Bei YouTube. Ich gebe ein Motivationsvideos und ich werde fündig. Ich lasse mich anschreien, du kannst alles schaffen. Schmerz vergeht, aber Ruhm bleibt für immer. Es wirkt. Adrenalin gebadet, bin ich bereit, die Welt zu erobern. Doch dann passiert etwas. Ich stoße auf ein Video, was mein Weltbild zerstört. Motivation ist Schwachsinn, sagt der Kerl. Ich denke, was? Motivation ist doch das, was ich brauche. Doch die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Motivation sei unbeständig, sie kommt und geht. Ich denke, irgendwie hat der Mann recht, sonst müsste ich mir diese Videos ja nicht immer wieder anschauen. Doch was hilft dann, wenn nicht Motivation? Die Antwort überrascht mich. Der Kerl lebt das Gegenteil von Motivation. Er geht dann laufen, wenn er keine Lust hat, wenn es regnet oder besser noch stürmt. Hauptsache, es ist unbequem. Hauptsache, es tut weh. Echt jetzt? Das soll die Lösung für mein Problem sein? Dazu solltet ihr vielleicht wissen, ich bin kein Freund von Schmerzen. Es liegt nicht in meiner Natur, Leid zu genießen. Ganz im Gegenteil, ich gehe den Sachen lieber aus dem Weg, wenn es unangenehm wird. Doch irgendetwas in diesem Video hat mich gepackt. Ich teile nicht alles, was der Mann lebt. Manches ist mir zu krass. Doch dieses Video hat mich irgendwie inspiriert, statt mich zu motivieren. Inspiration ist so wie eine Glut, die sich zu einem lodernden Feuer entwickeln kann, wenn sie entsprechend geschürt wird. Das werden wir jetzt nicht vorführen, damit hier nicht alles voll stinkt, aber ich denke, ihr könnt euch das vorstellen. Und Inspiration, das Wort kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie einer Sache einen Geist einhauchen, einen Geist einatmen. Inspiration ermöglicht es uns, unsere tiefen Überzeugungen, das, was den Kern von uns ausmacht, das zu leben. Daher lautet meine Frage, was inspiriert dich? Wann hat dich das letzte Mal eine Idee so richtig begeistert, emotional gepackt? Und wenn uns trotz besserem Wissen Motivation fehlt, etwas in unserem Leben zu ändern, dann liegt es oft daran, dass etwas, was wir eigentlich wissen, dass es sinnvoll ist, dass es uns emotional nicht genug berührt. Doch das andere ist auch wahr. Je mehr uns unsere Werte emotional berühren, desto mehr können wir sie beständig in unserem Leben umsetzen. Und deshalb hat Inspiration so eine große Macht. Vielleicht kann man sich das so ein bisschen wie so ein Grillanzünder vorstellen. Dass es manchmal so einen Auslöser braucht, dass aus einer kalten Kohle, die nicht heizt, eine glühende Kohle wird. Doch was ist denn inspirierend? Normalerweise Dinge, die größer sind als wir selber. Eine Berufung zum Beispiel. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, wirklich groß zu denken, dir Ziele im Leben zu setzen, die dich herausfordern. Denn Inspiration kann unsere Emotionen mit Nahrung versorgen. Und lass dabei nicht zu, dass deine Ängste und Beschränkungen deinen Träumen die Flügel stutzen. Trau dich wirklich, ohne Limit mal einfach loszuträumen, loszudenken. Und manchmal kann es auch sein, dass man sich die Vision, die Berufung einer anderen Person oder einer Organisation, dass man sich das zu eigen macht, wenn man das selber noch nicht gefunden hat. Und es kann helfen, neue Wege zu gehen, außerhalb von bekannten Mustern zu denken. Und dann kann so richtig Bewegung in dein Leben hineinkommen und deshalb möchte ich dich ermutigen, lass dich entzünden. Eine zweite Sache, die wir durch unsere Berufung lernen können, ist Wachstum. So wichtig Inspiration ist, sie alleine reicht nicht aus. Wir haben bei Mose gesehen, dass seine Berufung zu groß für ihn ist. Er schafft es alleine nicht. Er braucht Gott. Er braucht auch Veränderung. Und Veränderungen passieren nicht automatisch. Und ich glaube, das liegt daran, dass uns unser Gehirn bewahren will, beschützen will. Und deshalb liefert es uns Gründe, warum wir etwas nicht tun sollten. Das schaffst du eh nicht. Bleib bei dem, was du kennst. Da kannst du dich ein anderes Mal drum kümmern. Und grundsätzlich bin ich froh, dass mein Gehirn mich schützen will. Ich möchte ja gerne überleben. Doch wenn wir nicht lernen, uns auch in Schwierigkeiten zu begeben, hat das Konsequenzen. Wir lernen wenig dazu. Und oft ist es doch so, dass wir deutlich mehr können, als wir uns selbst zutrauen. Alex hat schon kurz vom Laufen gesprochen, ich laufe auch. Und im Laufsport wird das Training in 3 Zonen eingeteilt. Die blaue Zone, da geht es ganz gemütlich zur Sache. Die grüne Zone, die ist etwas schneller, aber ist immer noch angenehm. Und in der gelben Zone, da gebe ich Gas. Und Ausdauerläufer trainieren vor allem in der ersten und in der dritten Zone. Durch die langen, langsamen Läufe erhöhen sie ihre Kilometeranzahl und der Körper passt sich einfach der Belastung an. Und in dieser schnellen Zone, da erhöhen sie ihre Tempoausdauer. Das heißt, dass ich trotz nachlassender Kräfte lerne, mein Tempo hochzuhalten. Ich glaube, dieses Modell lässt sich gut auf unser Leben übertragen. Wir können nicht ständig Vollgas geben, doch es gibt die Situationen im Leben, da kommen wir an unsere Grenzen. Da wissen wir nicht genau, wie wir mit unseren Möglichkeiten weiterkommen. Da sind wir herausgefordert, uns in Situationen zu begeben, die auch hart sein können. Situationen, vor denen uns unser Gehirn bewahren will. Doch genau an diesem Punkt möchte Gott, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Hier liegt enormes Potenzial für Wachstum. Hier lernen wir. Angeregt durch das Video, was ich vorhin erwähnt habe, habe ich mir neben dem Laufen andere Herausforderungen gesucht. Und in mir wuchs der Wunsch zu wachsen, mehr aus meinem Leben zu machen. Und dann hat mich jemand aus der Gemeinde gefragt, das ist ja alles schön und gut, aber wie sieht es denn mit deinem Glaubensleben aus? Und da musste ich ehrlich zugeben, ja, in diesem Bereich habe ich leider resigniert. Meine Leidenschaft ist nach und nach erloschen. Und irgendwie wusste ein Teil von mir, dass das nicht gut ist, aber ich hatte Angst, das zu ändern. Angst zu erwarten, dass Gott das verändert, weil was ist, wenn ich enttäuscht werde? Doch ich bin zum Glück an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich will dieser Frage nicht länger ausweichen. Ich will mich dem stellen. Ich kann nicht mein Leben ändern wollen und das Wichtigste irgendwie beiseite lassen. Und ich habe erkannt, dass ich dafür verantwortlich bin, dass vieles in der Vergangenheit nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass ich unreif war, überhaupt nicht vorbereitet, mit Widerständen umzugehen. Ich war es gewohnt, dass Dinge beim ersten Versuch klappen. So war es mit meinem Studienplatz, meiner ersten Wohnung in Hamburg, habe ich viel Glück gehabt. Wobei ich dadurch nicht gelernt habe, wie es ist, mit Enttäuschung und Frust umzugehen. Und es läuft nun mal im Leben ja nicht alles so, dass alles glatt geht, dass alles beim ersten Mal funktioniert. Ein bekannter Denker hat mal gesagt, wer ein Wozu des Lebens hat, der erträgt fast jedes Wie. Und ich bin dankbar, erkannt zu haben, dass das Leben zu kostbar ist, um es bequem vor mir herzuleben. Und es ist auch zu kostbar, um sich im Hamsterrad abzustrampeln, aber nicht wirklich voranzukommen. Deshalb, finde dein Wozu, das, was deinen inneren Kern ausmacht, deine Werte, das, was Gott auch in dich hineingelegt hat. Und ich glaube, wenn wir uns auf den Weg machen, dann können wir Wachstum erleben. Dann können wir unser Gebiet erweitern, unsere Grenzen sprengen und ungesunde Muster durchbrechen. Und das Schöne ist, wenn wir uns in diese gelbe Zone hin und wieder bewegen, dann erweitert sich unsere Komfortzone. Ein Tempo, was früher anstrengend war, empfinde ich mit der Zeit als angenehm. Unangenehme Situationen stellen dann keine so große Bedrohung mehr für dich dar. Nervige Pflichten können zeitnah erledigt werden. Natürlich wird es nicht alles auf Anhieb klappen. Wir werden Fehler machen. Und das ist völlig in Ordnung. Doch es sollten Fehler sein, die wir aus Mut und aus Entschlossenheit tun und nicht aus Angst oder Bequemlichkeit. Ich bin dankbar, erkannt zu haben, es geht nicht darum, sicher durchs Leben zu kommen, sondern eine Berufung zu finden, die so kostbar ist, dass wir unser Bestes geben wollen. Etwas Drittes, was die Berufung fördern kann, ist Fokus. Wir erleben ja viele Herausforderungen und Anforderungen in unserem Alltag, sei es im Berufsleben, in der Familie und teilweise sogar in der Gemeinde. Da ist es manchmal gar nicht so einfach zu erkennen, worauf kommt es wirklich an. Und ich glaube, da können unsere Werte, unsere Berufung, wenn wir sie denn kennen, ein guter Filter sein. Bringt mich das, was ich tue, wirklich langfristig vorwärts? Und wir leben in einer sehr kurzlebigen Welt mit Coffee to go, Amazon Prime und Fast Food. Wir sind schnelle Resultate gewöhnt. Aber ich glaube, gerade wenn es um unsere Werte geht, wenn es um Fokus geht, ist es gut, einen Langzeitfokus zu haben. Und für mich ist ein Wert, dass ich wachsen möchte. Das klingt vielleicht sehr egoistisch und selbstzentriert, doch ich glaube, wenn ich wachse, dann kann ich auch etwas geben. Und wenn Gott mehr für mich bereit hat, wäre das schade, dem auch nicht nachzujagen. Deshalb heißt Wachstum für mich auch, die Frau, der Mann zu werden, den Gott sich ausgedacht hat. Da hineinzuwachsen. Und wenn wir das Bild des Feuers hier haben, eine Lupe kann ja das Licht so bündeln, dass man dadurch Feuer erzeugen kann. Das heißt, man konzentriert alles auf einen Punkt. Und da kann es auch manchmal helfen, in sich zu kehren und wirklich zu reflektieren, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Was ist wirklich dran? Wo willst du mich haben? Und Fokus bedeutet auch, den Blick auf das verheißene Land zu setzen. Josua und Kaleb, das waren die zwei Kundschafter, die das getan haben. Die begeistert waren von dem, was sie gesehen haben. Das heißt nicht, dass man die Riesen, die Schwierigkeiten ausklammern soll und so tun soll, als würde es das nicht geben. Doch worauf wir unseren Fokus setzen, das macht einen gewaltigen Unterschied. Denn der Fokus auf unsere Aufmerksamkeit, der entscheidet, was wir glauben. Und was wir glauben, ist verantwortlich dafür, wie wir handeln. Und unsere Handlungen bringen bestimmte Erfahrungen hervor, beziehungsweise das, wie wir sie interpretieren. Und ich glaube, dass unsere Erfahrungen auch wieder unseren Glauben prägen. Denn beim Laufen habe ich erkannt, wenn ich selbstgesetzte Grenzen durchbrechen kann, dann müsste das doch eigentlich auch in anderen Lebensbereichen funktionieren. Vielleicht nicht ganz so einfach, vielleicht nicht ganz so planbar, aber das macht mir Mut. Und etwas Viertes, was die Berufung hervorbringen kann, Gleichgesinnte. Alex hat es erwähnt, es hat richtig Spaß gemacht, dass wir uns ausgetauscht haben, dass wir beide eine Leidenschaft teilen. Aber wenn man nie darüber spricht, was einen tief in seinem Innern bewegt, was einen begeistert und das Leute nicht mitkriegen, wird es auch schwer, sich da gegenseitig zu unterstützen. Deswegen teile deine Leidenschaften. Suche Leute, die etwas Ähnliches auf dem Herzen haben. Wenn so eine Kohle jetzt hier ganz für sich alleine liegt, dann wird sie ziemlich schnell auskühlen. Aber wenn die Kohlen sich gegenseitig hitzen, dann hat es eine enorme Kraft. Dann hat es Power. Vielleicht denkst du jetzt, klingt alles schön und gut, aber was kann man jetzt konkret machen? Alex und ich würden euch gerne darin unterstützen, eure Berufung zu finden. Und dass wir uns mit euch auf Entdeckungsreise machen wollen. Wir würden gerne im neuen Jahr ein Seminar dafür anbieten. Und ihr dürft gerne nach dem Gottesdienst auf uns zukommen. Es gibt eine Liste, wo man sich eintragen kann. Ich weiß, ihr habt alle viel zu tun, aber ich glaube, das ist es wert, dem nachzugehen. Jetzt denkst du vielleicht, ja, es gibt aber schon andere Angebote, K5 zum Beispiel. Und es stimmt, wir wollen auch keine Konkurrenz machen, doch wir glauben, dass wir eine ganz enge kleinschrittige, konkrete Betreuung bieten können. Wir wollen gerne mit euch zusammengehen, wir wollen euch coachen. Wir haben schon andere Leute angesprochen, die dieses Projekt auch unterstützen wollen. Und etwas, was du jetzt direkt bzw. in den nächsten Tagen machen kannst, unter deinem Stuhl sind so Karten und da stehen drei Fragen drauf. Zwei Reihen haben leider keine Karten, die müssten sich entweder von anderen Leuten von freien Plätzen eine nehmen oder dürfen sich nachher hier eine abholen. Und wir wollen euch ermutigen, diese drei Fragen in euren Hauskreisen zu besprechen. Tauscht euch mal darüber aus. Und auf der anderen Seite dürft ihr das Klebezeug gerne abmachen und euch eine konkrete Herausforderung aufschreiben. Das sollte etwas sein, was dir nicht ganz einfach fällt und was dir gut tut. Zum Beispiel täglich 15 Minuten in der Bibel zu lesen. Dreimal die Woche Sport machen. Nutze etwas, was dir hilft, was dich herausfordert und dann bleib da mal hartnäckig dran. Ich glaube, es ist gut, dass uns nicht alles zufällt, dass manche Veränderungen Zeit brauchen. Und Gott sieht etwas in dir. Egal wie lang deine Erfolgsliste ist oder wie kurz, egal wie oft du noch scheitern wirst und egal wie oft du an dir selber zweifelst, Gott sieht etwas in dir. Deshalb möchte ich dich ermutigen, solange du noch träumen kannst, gib deine Hoffnung nicht auf. Solange du noch laufen kannst, bleib nicht stehen. Und wenn du nur noch am Funktionieren bist, dann drück die Stopptaste. Und es wird Zeiten geben, wenn wir uns auf diese Berufung einlassen. Da wird jeder Schritt unglaublich schwer fallen. Und beim Marathon merkt man das, die letzten Kilometer, da will man einfach nicht mehr. Doch ich glaube, die Reise lohnt sich. Und Gott kennt ja unsere Ängste und Schwächen und er möchte, dass wir es überwinden. Martin Luther King hat einmal gesagt, wir müssen begrenzte Fehlschläge akzeptieren, aber wir dürfen niemals die grenzenlose Hoffnung verlieren. Wir müssen begrenzte Fehlschläge akzeptieren, aber wir dürfen niemals die grenzenlose Hoffnung verlieren. Deshalb möchte ich dich ermutigen, finde heraus, was dich aufhält auf diesem Weg. Und dann versuch mit Gott diese Bremse zu lösen. Halte auf, was dich aufhält. Vielen Dank. Ich kann nicht, sagte ich. Ich kann es einfach nicht. Bist du sicher? Fragte er mich. Ja, nichts täte ich lieber, als mich vor sie hinzustellen und ihr zu sagen, was ich fühle. Aber ich weiß, dass ich es nicht kann. Der Dicke setzte sich im Schneidersitz in einen dieser fürchterlichen blauen Polstersessel in seinem Sprechzimmer. Er lächelte, sah mir in die Augen, senkte die Stimme wie immer, wenn er wollte, dass man ihm aufmerksam zuhörte und sagte, komm, ich erzähl dir eine Geschichte. Und ohne ein Zeichen meiner Zustimmung abzuwarten, begann er zu erzählen. Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert und am meisten gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant hatte es mir angetan. Wie ich später erfuhr, ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber und auch in der Zeit kurz vor seinem Auftritt blieb der Elefant immer am Fuß an einen kleinen Pflock gekettet. Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mitsamt seiner Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Pflock befreien und fliehen konnte. Das Rätsel beschäftigt mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? Als 6- und 7-Jähriger vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Also fragte ich einen Lehrer, einen Vater oder Onkel nach dem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant mache sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage lag auf der Hand. Und wenn er dressiert ist, warum muss er dann noch angekettet werden? Ich erinnere mich nicht, je eine schlüssige Antwort darauf bekommen zu haben. Mit der Zeit vergaß ich das Rätsel um den angeketteten Elefanten. Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass doch jemand weise genug gewesen war, eine Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Flock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen, neugeborenen Elefanten am Flock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubst, zieht und schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz aller Anstrengung gelingt es ihm nicht, weil dieser Pflock zu fest in der Erde steckt. Ich stelle mir vor, dass er erschöpft einschläft und am nächsten Tag gleich wieder es probiert und am nächsten Tag wieder und am nächsten, bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil er, der Ärmste, glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimme dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. So ist es, Demian. Uns allen geht es ein bisschen so wie diesem Zirkuselefanten. Wir bewegen uns in der Welt, als wären wir an hunderte von Flöcken gekettet. Wir glauben, einen ganzen Haufen Dinge nicht zu können, bloß weil wir ein paar Mal vor sehr langer Zeit es ausprobiert haben und gescheitert sind. Wir haben uns genauso verhalten wie der Elefant. Und auch in unser Gedächtnis hat sich die Botschaft eingebrannt, ich kann das nicht und werde es niemals können. Mit dieser Botschaft, dass wir machtlos sind, sind wir groß geworden. Seitdem haben wir es nicht mehr versucht, uns von unserem Flock loszureißen. Jorge machte eine lange Pause. Dann rückte er ein Stück heran, setzte sich mir gegenüber auf den Boden und sprach weiter. Genau dasselbe hast auch du erlebt, Demian. Dein Leben ist von Erinnerungen an einen Demian geprägt, den es gar nicht mehr gibt und der nicht konnte. Der einzige Weg herauszufinden, ob du etwas kannst oder nicht, ist es auszuprobieren, und zwar mit vollem Einsatz, aus ganzem Herzen.